Live in Mixtapes.
Hallo, ihr lieben Freunde, hier am Lagerfeuer. Wir braten wieder die Marshmallows. Draußen ist es extrem finster und man hört die Nachtvögel singen. Und wir sitzen da wieder und unterhalten uns über Brutalitäten aus der Rock- und Pop-Geschichte, wieder gemeinsam mit unserem Freund, dem Günther. Hallo Günther.
Hallo.
Hello.
Und ich darf den Start machen. Es dreht sich um den Sam Cooke. Den kennen Sie alle.
Ja, klar. Ich liebe Sam Cooke.
Ja, ich habe den lange nicht gekannt, erst spät schätzen gelernt. Und haben wir überlegt, wie ich anfangen soll. Man dachte, ich fange mal nicht so an wie immer, so mit Geburt und Vater und hin und her. Ich fange nicht ganz in der Mitte, ich fange 1957 an. Und zwar hat 1957 ein gewisser Mann namens Dale Cooke ein Lied veröffentlicht. Dale Cooke, sagt euch was? Habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte?
Der Bruder.
Nein.
Der Vater.
Nein. Mit meinem Vater fange ich nicht an.
Der Sohn.
Nein, das war der Sam Cooke. Ein gewisser Dale Cooke veröffentlicht ein Lied, den Song Lovable. Und zwar, dieses Lied heißt im Original eigentlich God is so wonderful. Und ist ein unglaublich alter Gospel-Song. Der Hintergrund ist folgender, dass der Sam Cooke, natürlich wie viele afroamerikanische schwarze Sänger, woher kommt? Natürlich aus der Kirche, natürlich aus dem
Gospel.
Und er hat sich lang überlegt, was er tun kann. Er war in den 50er Jahren mit einer Gospel-Band unterwegs.
Das waren die Soul Stirrers.
Ja, genau, die Soul Stirrers, die waren relativ bekannt. Immer regional bekannt und sein Vater, natürlich der Vater vom Sam Cooke, war natürlich Preacher, Prediger, klar. Und Sam Cooke hat sich überlegt, was er machen soll. Also bleibt er weiterhin nur regional bekannt, bleibt er in dieser Band, aber eigentlich hat er im Hinterkopf schon immer gewusst, er will nicht regional bekannt bleiben, er möchte irgendwie die Welt erobern und hat sich dann 57 halb getraut, das zu vollziehen. Und hat eben diesen Song, diesen Gospel-Hit, God is so wonderful, als Lovable veröffentlicht, unter dem Namen Dale Cooke. Und warum unter dem Namen Dale Cooke? Weil er Angst hatte vor einem großen Backlash, dass ihm das sozusagen die Gospel-Gemeinde irgendwie verübelt, und hat den Namen geändert, um sich da irgendwie zu schützen vor der Rache. Also ähnlich vielleicht wie Dylan dann ein paar Jahre später, dass er da irgendwie die Gospel-Gemeinschaft verrät. Hören wir kurz rein. Lovable, wichtige Zeile, und das ist das, was ihm auch dann teilweise verübelt wurde. Also was er dann macht, ist dieses, aus diesem God is so wonderful, wird dann eben dieses Säkuläre, geht schon ein bisschen ins Poppige, Sexuelle hinein, dieses She is so lovable.
Es ist ja quasi, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich meine, im Endeffekt, der Soul ist ja nichts anderes als die weltliche Version des Gospel in Wirklichkeit.
Genau.
Ja. Ich glaube, da sind sie manchmal sehr heikel gewesen.
Aber wenn man sich das dann so anschaut, die haben wirklich Angst gehabt, oder viele Gospel-Sänger hatten lang Angst zu wechseln, also wirklich ins Soul-Fach zu wechseln, weil das ist the devil's music. Ne? Das eine ist God's music in der Kirche, das andere ist irgendwie die Popbühne, das ist Sex, das ist gefährlich, und das Switchen war, glaube ich, relativ eine große Sache.
Love above, my girl, she's lovable. She's lovable, my girl, she's so lovable. Candy sweet and honey too. There's not another quite as sweet as you. I know I'll always love you. You're so lovable. I know she's a
lovable.
Yes, she is. I know she's lovable. Oh, yes, she is. She's lovable, my girl is
lovable.
Yes, she is. Whoa, love and fascination is her middle name. To
dieses Lovable, es wurde ein Hit und der hieß dann auch wieder Sam Cooke. Also er hat sich dann natürlich wieder zu dem bekannt, was er eigentlich ist und woher kommt. Jetzt haben wir gerade gesprochen, off records, dass Sam Cooke eine unglaubliche Stimme hatte. Also wenn man jetzt vom Soul spricht, da gibt es viele Sänger, die durch ihre Stimme brillieren, aber da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, dass Sam Cooke durch diese Stimme irgendwie was ganz Besonderes vermittelt. Das war die eine Sache. Also war bei den Soul Steerers hat er ja auch den Hauptsänger dann irgendwie abgelöst und der ist dann gegangen und so weiter. Und da war auch klar, dass da irgendwie mehr dahinter steckt als ein Vokalist von dreien, vieren in einer Band, die durch Gesang relativ besticht. Ne? Das war die eine Sache und das andere ist, er war halt ein unglaublicher Charmeur, ein Ladies Man, so richtig. Also Cooke hatte da in dieser Zeit, 50 bis 57, wo er bei diesen Soul Steerers war, hatte er schon drei Kinder von drei Frauen. Also der hat da nichts irgendwie anbrennen lassen, der war da schon richtig von dabei. Ne?
Ja, aber weil er eben etwas so gut kannte.
Etwas so gut konnte.
Singen.
Konnte.
Und wahrscheinlich war er charmant und war auch verdammt gut aussehend.
Verdammt gut aussehend und ich glaube, für das Gospel-Ding hat er auch sehr viel Sex gehabt, das sich vielleicht mit der Kirche nicht ganz verträgt. Also es war was dahinter, was ihn da schon ein bisschen abgehoben hat vor dem Gospel-Ding.
Ja, er hat halt auch Gottes Werk getan, ne? Der hat die Gemeinde vergrößert.
Das ja, muss man auch sagen. Das ist ein wichtiger Beitrag.
Absolut.
Ja. Ganz kurz zu Sam Cooke in dieser Zeit. Also wir sind jetzt in den 50ern und wir wissen, was da passiert ist.
Was ist da passiert?
Passiert ist, dass das natürlich Segregation war, dass Rassentrennung war, dass er als aufkommender Star natürlich ganz anders behandelt wurde, als das, was einem Star eigentlich zusteht. Und eine Geschichte hat ihn nachhaltig geprägt, das war der Tod eines 14-jährigen schwarzen Jungen namens Emmett Till. Der ist 1955, hat er seinen Onkel besucht in Mississippi und am Weg dahin hat er sich irgendwo in einem Laden Süßigkeiten gekauft und beim Rausgehen hat er zur weißen Verkäuferdame, das war eine ehemalige Schönheitskönigin, hat er so nebenbei gesagt, mit Augenzwinkern, bye baby. Dann ist dieser Emmett Till seinen Onkel besuchen gegangen und vier Tage später hat der Ehemann dieser ehemaligen Schönheitskönigin diesen Emmett Till ausfindig gemacht, ist zum Onkel hin, hat Onkel und Tante verprügelt, hat diesen Emmett Till sich geschnappt, sie haben ihm dann eine Kugel in den Kopf gejagt und weil er noch gelebt hat, haben sie ihm dann einen Ventilator, 30 Kilo schwer, mit Draht um den Hals gebunden und ihn im Fluss ertränkt. Und diese Geschichte hat den Sam Cooke beeinflusst. Also wie gesagt, beide stammen aus Mississippi, also Emmett Till, das ist in Mississippi passiert, Cooke ursprünglich auch aus Mississippi und das war so ein bisschen so die Richtung, die ihn vorantreibt, dass er sagt, was geht da eigentlich gerade ab, was ist das für eine Zeit, in der ich da lebe und irgendwie war das so der erste Schritt in Richtung Let's do something, wir müssen irgendwas verändern. Ja. Also wir haben da immer noch diese ganzen Jim Crow-Gesetze, die Rassentrennung, das offizielle Ende der Rassentrennung war erst 65, also das dauert noch einige Jahre, bis wir so weit sind. Und in dieser Phase sind wir da jetzt, ja, 50er Jahre, also Cooke ist auf Tour. Die Frage ist immer noch, kann ein Konzert spielen, wo wird übernachtet? Meistens schlafen die auf irgendwelchen Feldbetten vor der Toilettenanlage des Clubs. Werden sie nach dem Konzert verprügelt von den Fans? Also das sind so die tatsächlichen Probleme, mit denen er da irgendwie zu kämpfen hat. Ja. Das, was ihn dann letztendlich ein bisschen davon weggeholt hat, war der nächste Song, den er herausgebracht hat. Das war der große Durchbruch. Und da muss man auch erwähnen, Sam Cooke war nicht nur gut aussehend und ein guter Sänger und charmant und weiß ich was alles. Er war auch ein unglaublich guter Songwriter. Und alle Stücke, die wir jetzt dann hören werden, hat er, bis auf eins, hat er selbst geschrieben. Und das nächste eben auch, 1957 kommt dann der große erste Hit von Sam Cooke heraus und das ist You Send Me.
Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest, you do. Honest, you do. Honest, you do.
You do. situation. But ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa.
Das ist wohl ein Lied, das uns alle zum Träumen bringt. Und dann war irgendwie klar, dass Sam Cooke das Zeug zum Star hat. Also Nummer 1 in Amerika. Und parallel passiert es eben, dass sozusagen Sachen nicht eintreten, die man sich eigentlich erwarten würde, wenn man von einem Nummer 1, weiß ich nicht, Sänger singt in den Charts. Ne? Also ein Beispiel, der nächste Auftritt oder der nächste große Auftritt war dann bei der Dick Clark Show. Das ist nicht so bekannt. Bekannt ist aber die Show, die er hatte, die hieß American Bandstand. Na, und das war die große Sache, dass eben da jetzt der Sam Cooke auftritt, ne, als Schwarzer in dieser Show und so weiter. Und die Frage da war dann auch, wird das gefährlich sein? Weil da gab es irgendwie Drohungen vom Kuckucksklan, die da irgendwie vielleicht was dagegen unternehmen wollen, die das abschotten werden, die da vielleicht Attentat planen, wie auch immer. Und dann hat der Dick Clark sogar die National Guard angefordert. Also er hat dann wirklich sozusagen die offizielle Armee Amerikas angefordert, um den Cooke da zu schützen. Und das war auch wieder so ein Punkt, wo sich Cooke vielleicht irgendwie überlegt hat, was ist das, ne? Nummer eins, und zugleich ist mein Leben da in Gefahr und irgendwie behandeln sie mich da scheiße. Jedenfalls ist er immer bekannter geworden, es ist dann nichts passiert bei dieser Show. Und der nächste Schritt war dann, dass sich Cooke irgendwie so eine Art, ja, er hat sich so eine Art eigene Identität als schwarzer Star aufbauen müssen. Ja, das gab es vorher so vielleicht noch nicht. Also es gab natürlich schwarze Sänger, schwarze Musiker, aber die haben alle immer so ein bisschen probiert, sich so dem Weißen anzubiedern oder irgendwie anzugleichen. Also ein Beispiel ist, dass sie zum Beispiel ihre Haare, ne, gegelt haben, nach hinten gegelt haben, teilweise die Haare gefärbt haben. Und der Sam Cooke zum Beispiel hat das nicht gemacht. Also das war der erste schwarze Sänger, der gesagt hat, ich scheiß mir nichts, ich lasse die Haare so wachsen wie sie sind, natürlich eher kurz geschnitten, aber so der Afro-Look sozusagen, genau, ja, im Anklang zumindest. Das hat er sich ein bisschen abgeschaut vom Harry Belafonte, der das auch so gemacht hat, aber die beiden waren die Ersten, die gesagt haben, wir bieten uns da jetzt nicht an. Wir sind so, wie wir sind, und wir machen das jetzt so, wie wir es machen. Ne? Müssen uns nicht verstellen und uns da irgendwie anbieten, anpassen. Und ja, und zugleich dann wieder so Sachen wie zum Beispiel, es gibt einen Auftritt in Georgia, wo er hinkommt mit dem Flugzeug und letztlich den Auftritt versäumt in seinem Club, weil als Schwarzer er zu der Zeit, das war so 59, 60, darf er nur mit einem schwarzen Taxifahrer fahren. Also war ihm nicht erlaubt, einen weißen Taxler da irgendwie anzuheuern. Und die schwarzen Taxifahrer dürfen aber am Flughafen nicht in alle Regionen reinfahren. Das heißt, die müssen ein bisschen außerhalb vom Flughafen parken. Das heißt, der Sam Cooke muss irgendwie einmal zum Taxler kommen. Das dauert schon eine Zeit. Und dann sozusagen aufgrund dessen versäumt er dann ein Konzert. In dem Fall war das in Georgia. Also es tut sich da irgendwie so eine Schere auf. Ne? Ein Star, der schlecht behandelt wird. Und Sam Cooke wollte dann was verändern. Und was er gemacht hat, das war was vielen zuerst einmal sauer aufgestoßen hat. Also 1959 gründet der Cooke nämlich ein eigenes Plattenlabel als Schwarzer. Das war SAR Records oder S-A-R Records. Und somit war er Produzent, Songwriter, Arrangeur und Chef in einem. Und die Idee dahinter war, dass er sozusagen die Black Community, die schwarzen Musiker da ein bisschen fördern will. Und zwei Beispiele für die Musiker, die sich da ausgesucht hat, sind zum Beispiel der Billy Preston. Und der andere, der wird dann später noch wichtig werden, den er da gefördert hat, das war der Bobby Womack.
Ja.
Auch bekannt.
Großer. Ein großer.
Ein großer, vor allem durch den Hit, den wir uns jetzt gleich noch anhören werden, damit wir wissen, wer das ist. Across 110th Street.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure.
across 110th Street is a hell of a tester.
Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You get it. Across 110th Street, you can find it all.
Bobby Womack muss man sich, glaube ich, irgendwie so vorstellen als der kleine, naive Bub vom Sam Cooke. Also der war irgendwie, für den war das ein Traum, dass er da irgendwie mit dem Sam Cooke gemeinsame Sache machen darf. Und da gibt es ein paar so Geschichten. Der Bobby Womack hat sich dann mal beschwert beim Sam Cooke, warum das eigentlich so ist, dass sie da immer in Motels gehen müssen. Ja, also das Motel wird dann später noch ein wichtiger Punkt werden. Warum sie immer in Motels absteigen müssen, wo sie doch die Weißen unterhalten und die Weißen gehen in die schönen Hotels. Warum ist das eigentlich so? Und dann hat der Cook drauf gesagt, musst du mir überlegen, woher kommt denn das Wort Motel? Und er hat gesagt, du musst das irgendwie etymologisch erklären. Das Wort Motel kommt eigentlich sozusagen von der Beschreibung Mortel. Und wenn du weißt, was Mortel heißt, kann man jetzt googeln, dann weißt du, warum wir schwarzen Männer vor allem immer ins Motel gehen müssen. Wisst du, was das heißt?
Ich weiß, aber ich traue es mir jetzt nicht auf Deutsch.
Traue es mir auch nicht sagen. Angeblich hat es der Bobby Womack wirklich kurz geglaubt. Und dann okay. Hat der Sam Cooke gelacht. Weil es natürlich Jokos
ist. Aber ein kleiner Bub, der Bobby Womack.
Warum er eigentlich wirklich dieses Label gegründet hat, das ist auch leicht erklärt. Das gehört auch ein bisschen rein in die ganze Geschichte, dass eben die Schwarzen schlecht behandelt werden. Diese großen Labels, das wissen wir, die haben damals natürlich die Musiker und Sänger schlecht behandelt, im Sinne von, es gab eine Einmalzahlung für ein Lied. Also die haben dann 25 Dollar zahlt für ihr Lied. Völlig unerheblich, ob das dann ein Hit wird oder nicht. Die haben dann niemand davon profitiert. Die Künstler, die Songwriter, das Label hat davon profitiert. Und im Label S oder SAR Records, wird so oft ausgesprochen oder benannt, von Sam Cooke war das nicht so. Da hat es geheißen, da gibt es eine Gleichberechtigung eben zwischen dem Label und dem Künstler. Und wenn es ein Hit wird, dann sozusagen der Künstler, derjenige, der auch finanziell da sozusagen mitschneidet. Wo man sagt, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo sich der Sam Cooke wiederum Feinde gemacht hat. Weil die damals, die großen Labels, also das ist jetzt, weiß ich nicht, Atlantic oder Jazz, Motown, Decca, die haben das natürlich nicht gut gefunden. Das heißt, Cooke macht sich da schon irgendwie mächtige Feinde zu der Zeit. Parallel dazu kommt der nächste große Hit von Sam Cooke und das ist natürlich ein politischer Kommentar. Das ist Chain Gang.
Well, don't you know? That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain.
Die Frage ist ja auch, warum Sam Cooke 1960 nicht sein Leben genießt und sagt, so, ich bin Star, ich pfeife jetzt drauf. Konzerte im Norden Amerikas waren ja kein Problem. Ja, da war die Segregation relativ abgeschlossen oder man konnte da auftreten, es war halbwegs okay. Und man sagt, er hätte da im Norden Amerikas bleiben können, die Touren dort machen können. Aber dieser Mann war Sam Cooke nicht und er ging weiter in den Süden und trat dort auf und hat dann mal beschlossen bei einem Konzert, wenn es da jetzt weiterhin diese Rassenteilung gibt, die sich in Ticketpreisen widerspiegelt, in Sitzplätzen und so weiter, dann tritt er dort nicht mehr auf. Und es war ein paar Mal so, dass das Engagement war fertig, er war vor Ort, hätte auftreten sollen, hat dann was eingefordert, nämlich dass das sozusagen die Sitze gewechselt werden, dass einmal die Schwarzen weiter vorne sitzen dürfen und so weiter. Und wenn das nicht eingehalten wurde, hat er ein Konzert abgesagt. Und das war auch eine relativ starke Ansage. 1963 ist es dann auch so, dass ein Album, ein Live-Album mitgeschnitten wird bei einem Auftritt.
Ja, das war im Miami Harlem Square Club.
Harlem Square Club, genau, in Miami.
Das ist das beste Live-Album, was es überhaupt gibt.
Genau. Relativ sagenumwoben auch, weil es ja nicht veröffentlicht wurde, 1963.
Ach so?
Das ist jetzt 1985 veröffentlicht worden. Und der Grund dafür ist, dass es diesen Musikmagnaten, also obwohl der Sam Cooke ein eigenes Label hatte, war er quasi immer noch ein Sublabel eines größeren Labels, nämlich das Label vom Elvis Presley.
RCA.
Mhm. Genau. Und die haben gesagt, schön und gut, aber es ist uns zu knackig, es ist uns zu roh, es ist uns zu black. Ja,
aber wobei, also in der ganzen Soul-Community ist das beste Album James Brown, Live at the Apollo.
Ja, die beiden matchen sich aber immer relativ fun.
Also die Wahrheit ist, der James Brown war halt mit dem Live-Album tatsächlich der Erste.
Das ist was veröffentlicht wurde.
Ja, genau, also veröffentlicht. Da ging es jetzt nur um die Veröffentlichung. Ja. Live at the Apollo ist halt auch ein mächtiges Dokument.
Nein, es ist unglaublich, es ist mitreißend. Also Harlem Square vom Sam Cooke ist unglaublich mitreißend, weil er extrem viel redet, schreit, Ansagen macht und das Ding plötzlich das Call and Response, das Publikum macht mit. Also du hast wirklich das Gefühl, das ist ein kleiner Raum. Ich glaube, es war auch ein relativ kleiner Raum. Und da passiert was zwischen Publikum und Sänger. Also es ist wirklich, du spürst irgendwie den Schweiß in dem Club. Und das war da irgendwie diesem Major-Label zu sexy, zu dampfig. Und die haben das dann nicht veröffentlicht. Also bis 1985 nicht veröffentlicht. Damit wir wissen, wovon wir sprechen,
sollten wir uns das sagen, kurz auch hören. In Wirklichkeit das beste Live-Album ist Queen Live in Montreal.
Sagen Sie jetzt alle.
Das ist eine gewagte These.
Ich
glaube, Queen nur mit David Lambert. Ich glaube, das ist der Maßstab aller Dinge.
Hör mal kurz rein.
Welches Lied?
Bring It On Home To Me. Super leibend. Muss man auch wieder sagen, selbst geschrieben, eh klar. Und Bring It On Home To Me, das kennt man, glaube ich, aus unzähligen anderen Versionen. Es wieder geschrieben ist von Sam Cooke. Also er hat es geschrieben und dermaßen super intoniert. Geile Mucke.
Listen, I gotta be a man to tell you this. Honey, look, I'll give you jewelry. I'll give you some of that money too. But listen, oh, that ain't all. That ain't all Sam will do for you. All you gotta do is bring it to me. Bring that good mother, baby. Bring it all home to me. I gotta tell you this, for this is important. Listen to me. Don't you know that I'll always be a slave till I'm buried in my grave. But while I'm living, bring it to me. Bring that good loving, baby. Bring it all home to me. One more thing I gotta tell you. Listen to me right now. You know that I tried to treat you right. What did you do? Oh, you stayed out. You just stayed out late at night. I don't care who you was with. Bring it to me. Bring all that good loving, baby. Bring it on. Everybody's with me. Everybody's with me tonight. Look, listen. Let me hear you say yeah. 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 You with me? Yeah. Say yeah. That sounds pretty good to me. I want you to do that for me one more time. You gotta do that for me one more time, huh? Let me hear you say yeah. Yeah.
Dann ging es aber langsam ein bisschen bergab. Also 1961 bekommt Sam Cooke gemeinsam mit seiner Frau Barbara das dritte Kind, das war jetzt ein Sohn namens Vincent. Und 1963 passiert die große Tragödie. Dieser Vincent ertrinkt im Familienpool. da gibt es unterschiedliche Quellen. Also manche sagen, dass Sam Cooke ab dem Moment gebrochen war und lang brauchte, um wieder auf die Beine zu finden und so weiter. Andere Quellen behaupten, dass er nie einen Bezug hatte zu seinem Sohn und so weiter und dass ihn das nicht so aus der Ruhe gebracht hat. Was aber relativ klar ist, das Eheleben geht langsam den Bach hinunter. Also die Ehefrau hatte angeblich da schon Probleme mit Drogen. Sam Cooke ging fremd, auch sie hatte ihre Beziehungen und Affären und so weiter. Und das ist auch die Zeit, wo sich der Sam Cooke ein bisschen aus dem Privatleben rausnimmt und mehr mit Politik beschäftigt. Also er hatte da sehr viel Zeit, sehr viel Kontakt zu Cassius Clay, / Muhammad Ali, sehr viel Kontakt zu Malcolm X, also ist da relativ aktiv in der Bürgerrechtsbewegung und macht sich da so seine politischen Gedanken dazu. Auch zu der Zeit hört der Sam Cooke ein Lied, das relativ bekannt ist, nämlich Blowing in the Wind von Bob Dylan. Und er findet es gut, findet es schön und denkt sich aber irgendwie, ach, das ist irgendwie komisch, dass das kein Schwarzer geschrieben hat. Also eigentlich singt er über Cha-Cha-Cha und Party und so weiter. Eigentlich muss genau so ein Lied, Blowing in the Wind, muss ein Schwarzer schreiben. Und es beginnt in ihm so eine Idee zu wachsen. Und aus dieser Idee wird letztlich, kann man sagen, eigentlich der bekannteste Song der Bürgerrechtsbewegung, nämlich A Change is Gonna Come. Und das hat er geschrieben. Aufgenommen wurde es kurz vor seinem Tod. Erschienen ist es erst nach seinem Tod. Hören wir kurz rein.
I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me no. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Oh, yes. Am 10.12.1964 war der Sam Cooke gemeinsam mit seinem Produzenten in einem italienischen Restaurant zu Abendessen und ein bisschen was trinken. Nicht in der Polizeiversion scheint auf die Aussage von Freunden, dass der Sam Cooke im Laufe des Abends Geld aus seiner Tasche genommen hat und damit irgendwie im Restaurant herumgefuchtelt hat. Das hat er irgendwie an dem Tag ausbezahlt bekommen und anscheinend auch so, dass andere Leute im Restaurant Anwesende das sehen könnten. Es handelt sich da nicht um $1,000, sondern es waren anscheinend ein paar $1,000. Das heißt, irgendjemand könnte es gesehen haben, nicht gescheit. Wieder zurück zur Polizeiversion. Später redet er mit einem Mädchen in diesem Restaurant namens Lisa Boyer, bleibt dann dort. Geplant war, dass er mit den Freunden gemeinsam noch ein anderes Konzert besucht und so weiter. Sam Cooke bleibt in diesem italienischen Restaurant und spricht noch länger mit dieser Lisa Boyer.
In welcher Stadt sind wir?
Wir sind in Los Angeles. Boyer und James Cooke verließen daraufhin das Lokal in dem schon erwähnten roten Ferrari, den kennen wir nämlich. Aus der Dennis Wilson-Folge, die dann später Dennis Wilson hat diesen roten Ferrari dann erstanden. Mit diesem roten Ferrari,
so schließt sich der Kreis,
fahren sie dann weg von diesem Restaurant. Lisa Boyer bezeichnet das alles ab diesem Moment als großes Kidnapping, was da passiert ist. Ja. Cooke fuhr an anderen Hotels und Motels vorbei zu einem eher schäbigen Motel namens Hacienda. Boyer sagt, sie habe aussteigen wollen, sie habe ihn angefleht, ihn rauszulassen. Sie wollte angeblich noch nach Santa Monica.
Ich habe eine dumme Frage und ich weiß nicht, ob es relevant ist. Ja. Die liebe Dame, war das eine weiße Person oder eine
Das wäre eine schwarze, schwarz-asiatische Person.
Okay.
Fleht ihn an. Es ist bereits 2 Uhr in der Früh. Sie will da weg. Sagt dann, Sam Cooke ist weitergefahren wie ein Wilder, hat immer nur gesprochen, wie hübsch sie ist, hat von der Schönheit gesprochen und so weiter. Fahrt zu diesem Motel, sie checken ein und laut ihrer Aussage hat dann sofort nach dem Einchecken Sam Cooke sie in ein Zimmer gedrängt. Ja. Im Motelzimmer ging dann laut Lisa Boyer alles ziemlich schnell. Also Cooke habe sie am Bett festgebunden, ihr die Kleider runtergerissen und Boyer meint natürlich bei der Verhandlung danach, Cooke wollte sie vergewaltigen. Ja. Dann kommt ein bisschen ein komischer Schnitt. Cooke ging nämlich, nachdem er das alles getan hat, ins Bad, um sich zu waschen. Als er vom Bad zurückkam, war Lisa Boyer verschwunden. Aber nicht nur Lisa Boyer war verschwunden, sie war verschwunden mit den Kleidungsstücken oder mit einigen Kleidungsstücken, mit den meisten Kleidungsstücken von Sam Cooke, bis auf das Sakko plus die Geldbörse. Ja, wir denken zurück an die Geldbörse im Restaurant, wo er das Geld rausgenommen hat und mit dem Geld herumgefuchtelt hat.
Aber wenn die Frau Boyer doch festgebunden war, ja, dann muss sie ja theoretisch eine Escape Artist.
Das ist die Frage, weil das damals nicht, genauso steht es im Protokoll und dem wurde nicht nachgegangen. Da wurde nicht gefragt. Ja, da haben wir eines von diesen...
Auch meine Frage nach der Hautverweise, die war jetzt nicht rassistisch, sondern das war jetzt nur im Rahmen der Geschichte, weil ich muss gestehen, ich wusste nicht mehr, ja, ob das jetzt eine... Ja. Verzeihung, ja, weiße Frau war oder nicht. Ja. Weil bei einer weißen Frau, die hätten sie alles angenommen. Ne?
Zu dem Zeitpunkt der Verhandlung ist es eine ganz normale, also auch keine Prostituierte, ein Mädchen, die Geschichte genauso erzählt. Ja. Also fälschlicherweise, sagt sie natürlich, hat sie alles mitgenommen. Also eben das Gewand und die Geldbörse, fälschlicherweise. Boyer verständigt dann kurz darauf von einer Telefonzelle aus eben die Polizei und sagt, sie sei gekidnappt worden und sie wisse nicht genau, wo sie sich eben befinde. Das ist die Geschichte. Da ist noch nicht so viel passiert. Man weiß gar nicht, was passiert ist. Ja, war es ein Vergewaltigungsversuch, war es kein Vergewaltigungsversuch? Wir kennen die Geschichte nicht vom Sam Cooke. Also werden wir nicht mehr erfahren. Das heißt, jetzt wäre noch irgendwie der Moment gewesen, um durchzuatmen, Luft zu holen. Sam Cooke könnte sich noch entspannen und die Sache sozusagen als Geld hat er gehabt, Geld ist weg, meine Güte, und könnte hier einen Punkt machen. Hat er aber nicht. Spielen wir jetzt, um den Spannungsboden zu halten, bitte Little Red Rooster von Sam Cooke.
I got a little red rooster, too lazy to crow for day. I got a little red rooster, too lazy to crow for day. He keeps everything in the barnyard upset in every way. Dogs begin to bark, the hounds begin to howl. The dogs begin to bark, the hounds begin to howl. Watch out all you kinfolk, my little red rooster's on the prowl. I tell you that he keeps all the hens fighting among themselves. Keeps all the hens fighting among
themselves. Was passiert? Sam Cooke atmet nicht durch. Er rennt halbnackt in Rage zum Büro der Hotelmanagerin Bertha Franklin. Das ist eine Schwarze. 55 Jahre alt und dachte natürlich, dass diese Lisa Boyer sich bei ihr versteckt. Und ja, rastet aus. Laut Lisa Boyer hat sie am Weg ihrer Flucht tatsächlich noch an der Tür der Hotelmanagerin vorher geklopft, was dann auch diese Bertha Franklin auch bestätigt hat. Aber dann ist sie eben weitergelaufen, die Lisa Boyer. Und als sie die Tür geöffnet hat, war die Lisa Boyer eben dann auch nicht mehr da. Franklin hört nun dieses Klopfen an der Tür, hört den Sam Cooke schreien, hört, dass da draußen ein Mann in Rage ist und will die Tür nicht öffnen. Was macht natürlich der Sam Cooke? Er tritt die Tür daraufhin ein und rennt herum in dem Zimmer, sucht diese Lisa Boyer überall und es kommt zu einem Handgemenge zwischen der Bertha Franklin und dem Sam Cooke. Die fühlt sich bedroht und was passiert? Fallen 3 Schüsse. Eine Kugel trat nahe der linken Achsel ein, ging durch seine beiden Lungenflügel und durchstieß letztlich das Herz von Sam Cooke. Eine Kugel wurde nie gefunden und eine landet in der Couch. Komisch ist da ein bisschen, dass laut Franklin dieser Raum relativ klein war. Dass man überhaupt aus der Distanz zweimal daneben schießt, einmal trifft. Das heißt, wie kann sie aus dieser Distanz überhaupt zweimal daneben schießen? Andererseits vielleicht auch verständlich, Panik und so weiter. Was man auch festgestellt hat, ist, dass der Sam Cooke Verletzungen am Kopf hatte. Und Franklin gab auch tatsächlich an, dass er sozusagen nach dem ersten Treffer nochmal aufgestanden ist, Blut überall, ist auf sie zugegangen und hat gesagt, daraufhin hat sie ihn mit einer Stange nochmal auf den Kopf geschlagen und er ist dann gestorben. Also nicht jetzt aufgrund der Stange, schon aufgrund des Schusses, aber er hatte auch eine relativ dramatische Verletzung am Kopf. Ja. Nebenbei erwähnt, Sam Cooke hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut. Es gibt Fotos, wo Cooke mit dem Sakko bekleidet zu sehen ist, tot, wo er sozusagen am Türrahmen lehnt. Der Raum dahinter ist voller Blut, sind wir froh, dass das ein Schwarz-Weiß-Foto ist. Gerichtsverhandlung, die ist relativ schnell über die Bühne gegangen, dauert 2 Stunden. Die Jury hat dann 15 Minuten verhandelt und raus kam dann quasi, Cookes Tod ist nichts anderes als eine entschuldbare Tötung. Also pro Franklin, contra Cooke und so weiter. Ja. Es wurde auch nachgefragt bei der Polizei und so weiter, wissen Sie, wer das ist? Und das ist eigentlich Sam Cooke. Die Polizei hat nie gewusst oder nie gehört, wer diesen Namen Sam Cooke, wer ist das, keine Ahnung gehabt.
Ich stelle eine These auf. Wahrscheinlich, ich bin jetzt, Verzeihung, ja, aber zu der Zeit wahrscheinlich werden die Polizisten doch drum, nun ein weiterer toter Piep. Ja?
Genau.
Und eigentlich ist es uns wurscht. Ja?
Genau.
Aha, Notwehr, passt.
Genau. Das war das Nächste, was ich da sagen wollte. No big deal, haben sie gesagt.
Verzeihung.
Das ist normal, was sozusagen sowas bei uns passiert, nämlich fast täglich. Halt so.
Fast täglich. Da genau. Hat einer den anderen einfach in Notwehr abgeknallt, alles ist gut. Ja.
So ist ein bisschen wurscht.
Wer ist das? Sam Cooke? Keine Ahnung, höre ich nicht, weil ich höre nur Hank Williams.
Genau, ja. Das heißt, was da alles passiert, ist nicht das, was jedenfalls in einer Wonderful World passieren sollte. Und das ist natürlich meine genialste Überleitung. Ja.
Das ist die Sag beste Überleitung aller Zeiten.
Meine genialste Überleitung aller Zeiten, deswegen spüren wir das jetzt.
Hut ab, ja.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. What a sliding room is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta.
Polizeiversion einerseits. Andererseits gibt es natürlich jetzt natürlich von der Black Community, von bekannten Freunden, Mitmusikern, einen Haufen Gegentheorien. Das ist natürlich alles interessant, wenn man sich vorher noch überlegt, was Sam Cooke alles für diese Leute, für diese Community gemacht hat. Der erste, der sich geäußert hat, war der Muhammad Ali. Muhammad Ali hat gesagt, ich mag nicht, wie er erschossen wurde.
Gut.
Das ist einmal, kann man jetzt zu uns
wie darf man das werten?
Geht's wie darf man das werten?
Um die handwerkliche Ausführung.
Genau, ja, dass einem da nicht, dass irgendwie das nicht passt. Es geht aber noch weiter und dann kann man es vielleicht verstehen. Ich mag nicht, wie diesem Fall nachgegangen wurde. Wäre Cook, Frank Sinatra, die Beatles oder Ricky Nelson, würde das FBI noch immer untersuchen und diese Frau, Bertha Franklin, wäre ins Gefängnis gegangen. Das definitiv war die erste Aussage eines emotionalen.
Wenn wir traurigerweise ehrlich sind, ja, ich glaube tatsächlich, dass sich da bis heute nichts daran geändert hat in solchen Situationen. Ja, ich meine, es ist eigentlich eine Schande für die Menschheit, wenn man mich fragt, aber der Mensch ist auch nicht gut.
Dass die Wahrscheinlichkeiten quasi höher sind, dass du verurteilt wirst, wenn du
naja, gewisse Gegenden
schwarz bist, das ist
noch wie vor 100 Pro, ja, da hat sich nichts daran geändert und speziell in gewissen Gegenden.
Na, es war alles ein bisschen wurscht, weil es ja eben, ja, wie gesagt, ein Schwarzer war. Ein Mitmusiker hat sowieso die Theorie geäußert, dass der Sam Cooke in einem Haus gegenüber erschossen wurde von der weißen Musikmafia und dann haben sie ihn rübertragen quasi in das Motel und die Bertha Franklin hat ein bisschen Geld dafür bekommen. Ja. Auftragskiller, Musikmafia, wieder, weiß man nicht. Ne? Bekannt war natürlich, dass der Sam Cooke immer Geld in der Tasche hatte, das heißt, wenn das so war, war es vielleicht ein geplanter Diebstahl von der Lisa Boyer, es war dann keine Vergewaltigung, es war kein Vergewaltigungsversuch, es war kein Kidnapping. Komisch ist auch, dass ein Kidnapper mit seinem Opfer dann in einem Motel eincheckt. Ja, es gibt dann jedenfalls von einem Privatdetektiv, den der Alan Klein beauftragt hat, ein Jahr später die Aussage, dass diese Lisa Boyer, das hat aber gedauert, bis man das gewusst hat, sehr wohl eine Prostituierte war und dass es Boyers gängige Methode war, ihre Freier vor dem Geschlechtsverkehr ins Bad zu schicken, damit sich diejenigen waschen, sie dann wiederum sozusagen die Sachen mitgenommen hat oder aus dem Fenster geworfen hat, inklusive ganz wichtig der Unterhose, damit das Opfer nicht verfolgt. Ne?
Also wir Hobbykriminologen würden jetzt einfach sagen, also irgendwas something fishy. Ja? Das heißt,
genau.
Ich würde auch sagen, also meine Theorie wäre gewesen, dass das ein Ball war.
Ja.
Ne? Die Dame war der Lockvogel,
ja,
weil die haben es spitz gekriegt, der wedelt mit ein bisschen viel Geld durch die Gegend. Ja.
Na, es spricht, wenn man sich alles anschaut, spricht relativ viel gegen die Lisa Boyer. Viel gegen die Lisa Boyer, genau. Und relativ sozusagen wenig gegen die Franklin, gegen die eigentliche Mörderin.
Ne?
Also,
naja,
die hat nie was gesagt, was nicht gestimmt hat. Die hat nie was unterschlagen. Ja?
Ich setze mir jetzt den Sherlock Holmes Hut an. Ja. Ja, die Indizien waren für mich, also die Frau Boyer, ja, hat das spitz gekriegt oder jemand mit der Frau Boyer hat spitz gekriegt, der Sam Cooke hat dementsprechend Bargeld mit. Ja. Dann haben sie vielleicht gesagt, du geh zum Sam, ja, und mach einmal ein schönes Gesicht. Und dann sind sie halt in dieses Modell gefahren. Ja. Dann hat die ihre Masche durchgezogen, ist mit dem Geld angehört. Ich wage zu behaupten, vielleicht ist da ein Otto vor der Tür gestanden, weil vielleicht irgendein ein wenn wir jetzt unterstellen, dass sie Prostituierte war, dass ihr Zuhälter halt quasi mit dem Otto draußen gewartet hat, dann sind die Arbeit. Und das Unglück war halt einfach, dass er randaliert hat und dass halt quasi die Dame an der Rezeption aus guten Gründen eine Waffe hatte. Ich würde jetzt da nichts eininterpretieren.
Das wird wahrscheinlich jeder haben, ne? Jeder Modellbesitzer wird eine haben, ne?
Vermutlich. Nochmal, also ist völlig wertfrei, ja. Und die hat sich halt gefuchten und hat sich gewehrt.
Weil die Reaktion war vom Cook auf alle Fälle über das Maß hinaus. Dass das
definitiv, irgendwas
war, was sie schockiert hat, kann ich mir gut vorstellen, ne?
Nochmal, ja. Also um hier diesen True-Crime-Charakter da sozusagen das hineinzubringen, ja. Wahrheit ist, die Popmusikkultur hat einen großartigen Künstler
verloren. Aber es stellt sich dann immer noch die Frage im Endeffekt, warum sie dann eigentlich dann sozusagen die Polizei angerufen hat. Also wenn das ihre gängige Methode war, das zu machen, eben vielleicht deswegen, weil sie halt, man kann ja als Prostituierte entführt und vergewaltigt werden und dann spitz bekommen hat, dass diese Reaktion beim auslöst. Ne?
Überlegen wir mal, die wird spitz gekriegt haben, der ist jetzt tot. Das war sicher nicht ihr Plan, ja? Glaube ich nicht. Die hat spitz gekriegt, der ist tot. Scheiße.
Wenn es geil weggefahren ist, nicht.
Naja, schon, aber die Frage ist, wann hat es die Aussage gemacht? Zeitmäßig?
Direkt danach. Das ein paar Tage danach war das jedenfalls.
Naja,
ein paar Tage danach.
Naja, ein paar Tage danach. Nicht? So, die hat aus der Zeitung mitgekriegt, sie haben geguckt, tot. Ja. Ich meine, ich denke jetzt nur laut nach. Ja. Das bin nicht die letzte Person. Ich bin, warum auch immer, ja, bin ich halt im Prostitutionsgeschäft. Und mein Klient ist tot. Und ich war die letzte Person, die mit ihm eigentlich gesehen worden ist. Ja, dann bin ich automatisch verdächtig. Das heißt, ich würde sofort sagen, nur zur Info, ja, ich war es nicht. Warum war es nicht? Weil ich war gefesselt und der wollte eigentlich und so weiter und so fort. Ja,
dann könnt ihr aber sagen, ich habe die Schüsse gehört. dann bin ich sowieso fein raus, weil die Schüsse habe ich gehört, quasi während ich telefoniert habe. Und dann hat man den Beweis, weil dann die Franklins-Aktion erschossen, mit dieser Aussage von der Hotelchefin, die das bestätigt.
Ja, weil die Franklin ihn vielleicht wirklich erschossen hat.
Wenn man jetzt nur das isoliert sieht von dieser Motelbesitzerin, ist ja wurscht, was sich vorab gespürt hat, ob sich da jetzt in diesem Motelzimmer eher der Sam Cooke was zu Schulden kommen hat lassen oder die Frau Boyle, ne? Sondern die sieht halt nur, dass da irgendwie in Rage einer bei ihr reinrennt. Ne?
Genau. Nein, es sind eigentlich zwei Beschwuch. Ne? Also das, was davor passiert, der Diebstahl muss die Reaktion beim Sam Cooke nicht auslösen, dass er eine alte Frau in diese Situation bringt. Ne?
Wir haben eine Situation, wo jemand gesagt hat, ja, ich habe ihn erschossen. Ja. Fertig. Warum hast du ihn erschossen? Aus Notwehr. Der hat randaliert. Ja? Passt. Freispruch. Und gehe ich davon aus.
Ja, also, genau. Sie hat ihn erschossen. Ja, das ist, ja.
Was Fakt, davor das war, ist irrelevant. Eine Pflege oder eine Beschädigung des
Mythos. Und jetzt haben wir, und da möchte ich schon einhaken, jetzt haben wir genau dort, ja, und die Aussage stimmt sehr wohl. Ja, das war halt unter Anführungszeichen nur Gänsefüßchen, ganz dicke Gänsefüßchen, nur der Sam Cooke. Ja. Wenn das jetzt ein weißer Musiker gewesen wäre, oder halt eben, dann war das sicher anders gelaufen. Mhm. 100 Pro. Weil das ist ein
Muhammad Ali, ne?
Das ja, genau. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, und das war ein zutiefst rassistisches Land, und das ist bis heute. Ja. Mhm. Da ist halt einfach ein Piep erschossen worden, ja, und zufällig war halt die Täterin auch ein Piep. Ja. Mhm. Und wem interessiert es in Wirklichkeit?
Standing near, the congregation was singing a tune in a voice that was loud and clear. You know the crowd that stood around him, they were crying, I could plainly see, for the song that they sang touching, they were singing, near, oh my God, to thee. Oh, near, oh my God, to thee. Oh, nearer, and nearer to thee. The kibble.
Ein paar kurze Delikatessen möchte ich euch noch erzählen, was dann danach passiert ist, nachdem er gestorben ist. Im Februar wollten dann Bobby Womack und seine Witwe heiraten. Also das Ganze war jetzt Anfang Dezember, da ist der Sam Cooke erschossen worden. Im Februar wollten dann seine Witwe und Bobby Womack heiraten. Haben sie erst dann im März gemacht, weil Bobby Womack sogar noch zu jung war. Die Barbara war 10 Jahre älter als er. Und das Ganze hat natürlich auch keinen schlanken Fuß gemacht. Ne? Was das Ganze ein bisschen auch unterstreicht, ist, dass der Cooke in L.A. begraben wurde. Und auf seinem Grabstein steht heute noch, also steht seit damals das falsche Datum. Es steht nämlich 1930 bis 1964. Cooke ist aber 1931 geboren.
Als Witwe sollte ich schon wissen.
Als Witwe sollte man es wissen. Geboren wurde. Bobby Womack kam zu einem Begräbnis im Anzug von Sam Cooke. Ah, komisch. Bobby Womack hat 1985 ein Lied veröffentlicht, einen Song namens I Wish He Didn't Trust Me So Much, wo es genau darum geht, dass er sagt, der hat damals schon eine Affäre gehabt mit der Barbara und so weiter, was ihn da ein bisschen reinbringt.
Können wir das spielen?
Spielen wir's.
I'm the best friend he's got. I'd give him the shirt off my back. He knows he can trust me with his life. But each time he leaves me alone with his wife. I wish he didn't trust me so much. He really trusts me too much. How can he be so blind? We both got the same good taste. He should know when he's gone on his business trips. I can't help watching this woman without losing my grip. I wish he didn't trust me. He really trusts me too much. No, I swear, oh, it's not my will. But there's a way she make me feel. No,
But I'm scared, so scared of what I do. If she starts feeling the same way too.
Barbara und Bobby Womack hatten einen Sohn namens Vincent. Der die auch nicht machen, benannt nach dem ertrunkenen Sohn von der Barbara und von Sam Cooke.
Ja,
auch wieder komisch, der ist dann im Alter von 20 gestorben, er hat sich umgebracht mit 20, hatte nämlich keine leichte Kindheit, weil was passiert ist, nämlich im Alter von, also wie er 4 Jahre alt war, hat die Barbara Cooke, Barbara Womack, den Bobby Womack in Flagranti erwischt beim Sex mit ihrer Tochter aus der Ehe mit dem Sam Cooke, nämlich mit der Linda. Die Linda Cook war damals 18, der Bobby war 25, die Barbara war 35. Was tut man wieder in Amerika, wenn man sich betrogen fühlt, wenn man sich schlecht fühlt?
Ja, man zückt gewisse Geräte. Man
zückt wieder die Waffe, das heißt, die Barbara Cook hat auf ihren Ehemann, den Bobby Womack, geschossen. Streifschuss an der Schläfe, Folge Scheidung. Die Linda Womack heiratet später, auch noch ganz gut eigentlich, den Bruder von Bobby Womack, nämlich den Cecil Womack. Und das ist dann die Band
Womack and Womack.
Womack and Womack, genau.
Und die haben eine super Nummer, die
Teardrops.
Teardrops ist super, oder? Ja.